Roheisenherstellung, das ist ja das, was im Hochofen passiert, in Zukunft eben ersetzt wird durch die Herstellung von direkt reduziertem Eisen, also dass man die FeO, also die Eisenerze, ist ja Eisenoxid, in Zukunft eben mit Wasserstoff reduziert. Und das ist sozusagen weiterhin die Grundlage für die sozusagen ein bisschen High-Level-Stahlsorten, ne? Also die weiße Ware wird daraus gemacht, also so Waschmaschinen und sowas alles, Automobile. Und das ist die sogenannte Primärroute. Und da ist auch wirklich die Megatransformation drin. Da ist eben dieses weg von der Kohle, weg vom Koks als stoffliches Reduktionsmittel im Prozess, im chemischen Prozess. Und Einsatz des dann am Ende grünen Wasserstoffs.
Zwei, eins.
Top, wunderbar. Genau. Willkommen, ihr Lieben, beim NPower Podcast. Heute Folge 119. Und die Frage, die wir uns heute stellen, ist die folgende: Wie geht grüner Stahl in Deutschland? Und Fragen, die wir beantworten werden in diesen nächsten, ja mal gucken, 30, 40, 50 Minuten, sind die folgenden. Was ist eigentlich grüner Stahl? Wie kann er hergestellt werden? Und was brauchen wir, damit auch langfristig noch eine Stahlindustrie in Deutschland existieren wird, die dann hoffentlich grünen Stahl produziert? Und dafür haben wir eine ausgebildete Juristin bei uns und auch eine ausgebildete Journalistin, die ist auch dabei. Und sie war früher auch noch Führungskraft bei einem großen, ja, Netzbetreiber. Davon gibt es ja nicht so viele, kann man sich überlegen. Eine 25-prozentige Chance ist, wenn man sich dann einen davon aussucht. Und sie war unter anderem dort auch Prokuristin und ist jetzt seit knapp anderthalb Jahren nicht Geschäftsführerin, sondern ich habe gelernt Hauptgeschäftsführerin bei der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Und das ist so das Organ, was ja die Interaktion vielleicht mit der Politik organisiert, wenn es um diese großen Themen um Stahl geht in Deutschland. Und deswegen ein riesengroßes Willkommen im NPower Podcast, liebe Kerstin Maria Rippel. Hi Kerstin.
Hallo Julius, schön, dass ich bei euch sein darf.
Ja, schön, dass du dabei bist. Genau. Erzähl mal ganz kurz eine kleine Vorstellung von dir. Was ist das für ein Job, den du da machst? Warum treibt er dich an? Und was ist eigentlich diese WV Stahl?
Fangen wir mal mit der WV Stahl an. WV steht für Wirtschaftsvereinigung Stahl. Das ist die Vereinigung aller in Deutschland Stahl produzierenden Unternehmen. Und diese Wirtschaftsvereinigung Stahl, die gibt es schon sage und schreibe 150 Jahre. Wir feiern in diesem Jahr Großgeburtstag. Wir feiern das im Futurium, weil, und das ist sozusagen der große Change, den wir in den letzten Jahren hingelegt haben, wir dabei sind, in Zukunft klimaneutral Stahl produzieren zu wollen, hier in Deutschland, also der großen Vision zu folgen, grüner Stahl made in Germany. Und alle Mitgliedsunternehmen der Wirtschaftsvereinigung Stahl haben sich diesem Ziel verschrieben, die sind alle dran, die haben diese Strategie unterschrieben und die haben auch dahingehend investiert. Also die verändern zum Teil die Produktionstechnologien, das ist die eine Route, die Hochofenroute, und die wollen immer mehr grünen Strom zur Herstellung des sogenannten Sekundärstahls, also den Stahl, der in Elektrolichtbogenöfen aus Stahlschrott hergestellt wird. Der braucht nämlich eigentlich nur grünen Strom zum grünen Stahl. Und das ist im Großen und Ganzen die Wirtschaftsvereinigung Stahl, die 148,5 Jahre lang von Männern geführt wurde und seit Mai 2023 eben von mir. Warum Hauptgeschäftsführerin? Weil ich einen unheimlich tollen Geschäftsführungskollegen habe und das ist wahrscheinlich so die Unterscheidungsmöglichkeit. Dr. Martin Theuringer führt mit mir gemeinsam die Wirtschaftsvereinigung Stahl und dann haben wir natürlich auch noch das Ehrenamt, unseren Vorstand und den aus deren Mitte gewählten Präsidenten, das ist Bernhard Osburg. Der ist im Hauptberuf, ist der CEO von ThyssenKrupp Steel, sei auch mal genannt. Aber das im Großen und Ganzen Wirtschaftsvereinigung Stahl. Was war die nächste Frage?
Warum du das motivierend findest, da zu arbeiten? Weil du warst ja, habe ich gerade schon gesagt, Führungskraft vorher bei einem Netzübertragungsbetreiber. Das war ja auch wahrscheinlich kein unspannender Job. Was hat dich bewogen, tatsächlich nochmal diese neue Herausforderung anzunehmen?
Das war tatsächlich so, dass die Arbeit bei dem Übertragungsnetzbetreiber, das war 50 Hertz, kann ich ja auch mal nennen, mich in diese Richtung gebracht hat. Denn die 50 Hertz als Netzbetreiber, und ihr wisst, die Übertragungsnetzbetreiber sind eigentlich ein reguliertes Monopol. Also eigentlich sollen die mehr so ausführen und gar nicht so sehr kreativ sein. Aber 50 Hertz hat schon total früh eine Industriestrategie gehabt. Die haben gesagt, meine Güte, für wen transportieren wir denn diesen grünen Strom? Doch eigentlich für die Wirtschaft, ja, also damit die Wirtschaft gut funktioniert in diesem Land, weil tatsächlich an diesen großen Höchstspannungsnetzen hängen ja viele Industriebetriebe. Und das fand ich spannend. Und da habe ich mich schon dort begonnen, mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Wie geht's eigentlich unserer Wirtschaft? Wie geht's eigentlich unserer Industrie in diesem Lande? Und das zweite Thema ist natürlich, dass die Stahlindustrie den größten Beitrag leisten kann zur Dekarbonisierung unserer Industrie. Umgekehrt gesagt, sind wir heute auch die größten Verschmutzer. Also wir pusten 50 Millionen Tonnen CO2 in die Luft. Das soll sich ändern. Und das ist dann auch ein persönlicher Purpose. Ich glaube an Machen statt Meckern. Also wenn wir klimaneutral werden wollen, dann müssen wir halt auch was tun. Und ich bin keine Ingenieurin, ich bin keine Metallurgologin, ich bin Juristin, Journalistin, so, ich kann da wirken, wo ich es am besten kann, und das ist in der politischen Arbeit, in der öffentlichen Arbeit, und das tue ich mit aller Kraft, gemeinsam mit meinem Team und mit unseren wirklich starken Mitgliedsunternehmen, so.
Ich fühle mich jetzt schon motiviert. Voll gut. Voll schön. Voll schön, dass du dabei bist, Kerstin. Jetzt gibt es natürlich ein paar Entweder-Oder-Fragen von Markus.
Ja, ich bin natürlich auch dabei und ich freue mich auch sehr auf die Folge. Wird sicherlich sehr spannend. Ist auch ein Thema, auf dem wir ja wirklich, ich glaube, seit 117 Folgen nicht mehr drüber geredet haben.
Genau,
ich glaube, in der dritten oder vierten Folge haben wir mal zur Industrie ein bisschen was gemacht, aber seitdem im Prinzip nicht mehr. Aber wir fangen an mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Im Sommer lieber eine Abkühlung mit Eis oder einem Eiskaffee?
Eis.
Ganz klare Antwort. Trinkst du keinen Kaffee oder ist es einfach?
Doch, aber ich habe irgendwie, das ist keine Abkühlung in dem Sinne für mich irgendwie. Ich finde auch dann bei Eis kommt auch noch so ein Relaxing-Faktor dazu. Kaffee steht bei mir immer im Zusammenhang mit Arbeit irgendwie, ich weiß auch nicht.
Ja, vielleicht, wenn man Eiswürfel reinmacht, ist es besser. Aber wir kommen zur nächsten Frage. Olympia ist ja gerade vorbei und deswegen die Frage, lieber auf ein Konzert oder zu einem Sportevent?
Konzert, definitiv.
Ja. Bist du in München gewesen?
Musik, schon allein wegen Heavy Metal, nicht? Also nein, also Musik ist einfach sowas wirklich balsam für die Seele. Das ist zum Ausgleich enorm wichtig und also definitiv. Obwohl ich selbst mal Sport gemacht habe, ich war mal Leichtathletin, also aber durfte auch mal den Korb tragen für Jürgen Hingsen. Könnt ihr euch noch an den erinnern? Also im Wettkampf, nee. Das war so ein Zehnkämpfer, ihr seid so junge Hüpfer. Ja. Also da war ich ganz stolz, mit unserem kleinen Verband haben wir dann diese Arbeit da gemacht.
Nein, ich kann mich noch an Busemann erinnern, 96, glaube ich, in Atlanta, das war auch so ein Dickathlet, aber egal.
Ja.
Also. Ja. Musik. Ja, sehr, sehr cool. Aber genau, nächste Frage jetzt. Ihr hattet es ja beide schon so ein bisschen gesagt, du hast ja unterschiedliche Rollen schon jetzt auch in deinem Leben wahrgenommen. Und deswegen jetzt so ein bisschen die Frage eben, lieber in diesem ganzen Thema Kommunikation unterwegs, du hast ja da auch diverse Leitungspositionen in Kommunikationsteils von Unternehmen übernommen und jetzt eben als Hauptgeschäftsführerin, was würdest du da sagen, ist spannender?
Also natürlich bist du an der Spitze eines Verbandes sehr viel fokussierter, leistungsfähig, so will ich es mal sagen. Also du kannst zielgerichteter arbeiten, du hast das ganze Team des Verbandes darauf ausgerichtet, jedenfalls kannst du es tun, wenn du es motiviert kriegst, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, gemeinsam mit diesen wahnsinnig starken Mitgliedsunternehmen, die ja auch wieder ihre Experten haben. Und all das kannst du sozusagen zusammengenommen auf dieses Ziel hin ausrichten und dann mit einer Vision, Mission und verschiedenen Maßnahmen mit Milestones versehen und losmarschieren. Und wir haben eben, tatsächlich ist das eben, seit ich da bin, diese Neuausrichtung, die Vision der Unternehmen auch in den Verband geholt. Und jetzt können wir da gemeinsam losmarschieren. Im Unternehmen hast du, wenn du nicht oben stehst, also wenn du eben nicht CEO bist, halt verschiedene Dinge, nach denen du dich richten musst. So, da kannst du teilweise mitbestimmen, da kannst du teilweise mitgestalten. Das ist in allen modernen Unternehmen auch gewollt und wichtig. Und ich konnte das auch sehr gut bei 50 Hertz, so ist es nicht. Aber ist natürlich von vielen anderen Faktoren mitbestimmt. Und hier war klar, das war natürlich auch ein Glücksfall für mich, dass der Purpose der Mitgliedsunternehmen von mir 100% mitgetragen werden kann. Ne? Also der Weg in eine klimaneutrale und wirtschaftlich starke Zukunft zu gehen und das maßgeblich mitgestalten zu können, ist natürlich nochmal eine Nummer geiler, wenn du wirklich was machen willst. Ne? So.
Gut, und als letzte Frage, du hast ja gesagt, der Weg soll ja jetzt in die Richtung klimaneutrale Zukunft gehen, auch in der Stahlindustrie. Deswegen die Frage, grüner Stahl durch Direktreduktion mit Wasserstoff oder durch CCS?
Also das, da haben wir uns ja klar festgelegt. Das ist auch, wenn du dir die Förderprogramme anguckst, die ja viele Unternehmen schon unterschrieben haben, wo die Förderzusagen auch schon geschlossen sind, da ist klar, dass die Dekarbonisierung der Hochofenroute, das ist ja die, die umstellt auf die Reduktion durch Kohlenstoff, auf die Reduktion durch Wasserstoff, die haben IPCEI-Förderprogramme unterschrieben und diese IPCEI-Förderprogramme sind Wasserstoff-Förderprogramme. Da steht am Ende der Einsatz von grünem Wasserstoff. Punkt. So, das sind die Förderprogramme. Wenn die abgeschlossen sind, dann ist der Weg klar. Also es ist dann nicht mehr nur ein Lippenbekenntnis, sondern ein klarer Vertragsschluss, ja, der erfolgt ist, worauf dann Geld gezahlt wird und wo auch Rückzahlungspflichten einfach auch entstehen, wenn da was nicht funktioniert. Das ist jetzt sozusagen förderspezifisch auf die Hochofenroute gedacht. Die gesamte Stahlindustrie kann sich zu 95% über diese oder eben über die Elektro-Lichtbogenofenroute dekarbonisieren. 95%. Die 5%, wo wir es nicht schaffen, auch was sozusagen mit der Lieferkette zusammenhängt, ne, und mit der Stahlproduktion selbst, weil du beim Stahlkochen auch, du brauchst Kohlenstoff, ja, also als stoffliche Komponente im Stahl. Das ist Teil der chemischen Zusammensetzung von Stahl, ist eben auch ein Stück weit Kohlenstoff. Das heißt, du kriegst es nicht ganz weg. Und diese letzten 5%, da sagen wir, da sind wir dankbar für die Carbon-Management-Strategie der Bundesregierung, die jetzt genau für diese Fälle, wo man also quasi alles probiert hat, um zu dekarbonisieren und den letzten Rest einfach nicht schafft, dann CCS einzusetzen. Das ist unsere Philosophie.
Ja, und über genau diese ganzen Punkte werden wir jetzt gleich ja auch nochmal ein bisschen mehr sprechen, detaillierter drauf eingehen. Aber als allererste Frage, wir starten immer so mit einem Rundumschlag zu einem Überblick, wie sieht es denn eigentlich in den Themen aus, die wir jetzt in dem Podcast bearbeiten. Deswegen an dich die erste Frage, wie ist denn aktuell eigentlich der Stand der Stahlindustrie in Deutschland? Also welche Bedeutung hat das eigentlich und ja, also wie ist da der aktuelle Stand? Gib mal deinen Eindruck.
Also ich will mal so einsteigen, dass ich erstmal auf die grundlegende Bedeutung der Stahlindustrie für den Standort Deutschland und letztlich auch Europa eingehe und dann vielleicht mal darauf komme, wie es uns eigentlich geht, ne? Was sind die Herausforderungen, was sind die Druckpunkte? Und die Bedeutung der Stahlindustrie ist tatsächlich so, dass du es generisch umschreiben kannst, mit, es ist wirklich die Basis fast aller Wertschöpfungsketten in Deutschland, ne? Egal, wo du hinschaust, also wenn ihr euch allein in eurem Büro umschaut, ist ja ohne Stahl, also ne, wir könnten nicht ohne Stahl kommunizieren, wir könnten ohne Stahl nicht in dem Haus sitzen, wir wären wahrscheinlich weder mit dem Auto noch mit der Straßenbahn noch mit dem Fahrrad irgendwo hingekommen ohne Stahl. Ja, auch die neuen Zukunftstechnologien, Windkraft, Solar, die Leitungen, die man braucht, die Umspannwerke, die man braucht, everything, ne? Stahl ist überall. Und das zweite Argument, weil da könnte man ja immer noch sagen, naja, meine Güte, dann importieren wir es halt, ist, dass eben jene Abnehmerbranchen, die diese Wertschöpfungsketten bilden, in Deutschland sehr großen Wert legen auf lokale Nähe. Das heißt, großes Mitgliedsunternehmen von mir hat das mal ganz gut ausgedrückt, bei denen gehen 70% des produzierten Stahls an Unternehmen in 300 Kilometer Umfeld. Ja? Das ist, das hängt zusammen. Und ein Negativbeispiel, was passiert, wenn das nicht mehr so ist, ist sehr gut und anschaulich zu machen am Rust Belt in den USA. Ne? Da war das auch mal so, dass sehr viele Stahlwerke standen, da hat sich Automobilindustrie angesiedelt, weitere Abnehmerindustrie und als unter Ronald Reagan die Importbelastung, der Importdruck nicht ernst genommen wurde, also irgendwann auch die Handelsbilanzen aus dem Gleichgewicht geraten sind, haben die Stahlwerke dicht gemacht und in der Folge alles andere kann man dann heute sehen, welche gesellschaftlichen Folgen das auch hat. Also das vielleicht zur Bedeutung der Stahlindustrie für Deutschland, aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive. Und die Frage, wie es uns geht, die ist natürlich im Augenblick auch ein Stück weit an einem Fall sichtbar, der in den Medien sehr breit ja auch behandelt wird, in eines meiner größten Mitgliedsunternehmen. kämpft gerade und das bedeutet, das gilt ein Stück weit auch für alle. Also alle sind unter Druck, ne? Die einen mehr, die anderen weniger. Und dieser Druck, der ergibt sich im Prinzip aus einigen Faktoren, die rasch erklärt sind. Das ist im Prinzip der Importdruck aus Asien. Also es gibt Länder, die produzieren Stahl, ohne dass der bestellt wurde. Das nennt man dann Überkapazitäten. Die werden auf den Weltmarkt geschmissen und damit, ja, ne, hast du, ob es dann Dumping ist oder nicht, muss dann die WTO klären, aber man könnte vermuten, dass es so ist. Und der zweite Faktor sind die tatsächlich Energiepreise in Deutschland, also Strom, auch Erdgas heute und alles, was wir sehen, werden die Wasserstoffpreise ja auch nicht gerade günstig. Diese hohen, im Vergleich zu anderen Ländern, Energiepreise, insbesondere Strompreise, insbesondere Strompreisbestandteile wie Netzentgelte sind sehr, sehr hoch in Deutschland und das macht den Unternehmen der Stahlindustrie, übrigens auch anderen Unternehmen der energieintensiven Industrien, wirklich schwer zu schaffen. Also das sind teilweise Aussagen, wenn nicht was bis zum Anfang nächsten Jahres passiert, wissen sie nicht mehr, was sie machen sollen. Ne? Also das ist schon, es ist keine gute Lage und dazu kommt, dass im Augenblick auch die Nachfrage nachlässt. Es ist ja so, ich sprach von den Abnehmerbranchen. Und eine ganz, ganz wichtige Abnehmerbranche ist die Bauindustrie, ist die Automobilindustrie. Jetzt seht ihr, wie das zusammenhängt. Ne? Jetzt, wir brauchen eigentlich eine baukonjunkturelle Maßnahme von da oben. Dazu wiederum brauchen wir Haushaltsmittel. Also es dreht sich immer so ein Stück weit im Kreis und dann kommen wir wieder zurück bei den großen Themen Bundesverfassungsgerichtsurteil, Verfassungsmäßigkeit des Haushalts, Diskussion um Sondervermögen oder Einhaltung der Schuldenbremse. Da ist einiges im Gange. Ich hoffe, dass sich da auch was bewegt, weil ich glaube, dass dieser gordische Knoten durchschlagen werden muss. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Also es geht uns insofern gut, dass wir eine klare Vision haben, wissen, wo wir hinwollen. Aber die Bedingungen im Augenblick sind ganz schön hart.
Ja, lass uns da gleich noch ein bisschen reingehen. Du hast zwei Wörter oder Begriffe gerade genutzt, die ich, glaube ich, noch mal kurz in Kontext setzen möchte. Du hattest gerade diesen Rust Belt genannt und ich habe gerade nachgeguckt, früher hieß der Steel Belt und jetzt heißt der Rust Belt, weil es nicht mehr funktioniert. Und das waren eben so Staaten im mittleren Westen, da wahrscheinlich Detroit und Umgebung, wo eben auch die ganze starke Automobilindustrie der USA angesiedelt war. Und dann hast du noch die Abkürzung WTO benutzt, das ist die World Trade Organization. Das sind Verhandlungen zwischen Ländern machen, was genau, wie du gesagt hast, was jetzt Dumping ist oder nicht. Also was darf man international mit Preisen zum Beispiel machen und was darf man nicht. Genau, das nochmal dazu. Und dann hast du noch davor gesagt, dass die Abnehmer der Stahlproduktion, du hast da ein Beispiel genannt von 300 Kilometern. Hast du einen Grund, warum das denn so ist? Also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich Stahl ein sehr schweres Produkt ist und die Frage ist, ist es irgendwie finanziell attraktiv, das einmal um die ganze Welt zu schiffen? Aber gibt es da noch andere Gründe, die vielleicht einen Grund dafür geben könnten, dass das eben vielleicht nicht so clever ist, das über mehrere tausend Kilometer zu verschiffen?
Also du hast einen Punkt angesprochen, das sind sicherlich die Kosten. Ja, also das, um die Welt zu schiffen, das ist ein Riesenkostenfaktor, vollkommen klar. Das Zweite ist die räumliche Nähe. Das ist wie überall beim Menschsein. Also wenn du einen persönlichen Kontakt zu deinem Hersteller hast und zu deinem Kunden als Hersteller, dann kannst du auf Kundenwünsche natürlich ganz anders reagieren. Dann kann der mal schnell vorbeikommen und sagen so, nee, jetzt doch hier so ein Tacken anders oder hier so ein bisschen besser. Und kann das irgendwie, ne, ganz anders lösen, als wenn du dann erst 12 Stunden irgendwo hinfliegen musst und dann einer anderen Sprache dich verständigen musst und so weiter. Es ist tatsächlich etwas, was in Deutschland auch besonders gewachsen ist, ne? Also das ist schon was spezifisch Deutsches, diese Wertschöpfungsketten, den Begriff haben wir auch in Deutschland geprägt vor einigen Jahrzehnten, den gibt's so gar nicht, also Value Chains ist ähnlich, aber diese Wertschöpfungsketten ist dann nochmal was sehr spezifisch Deutsches und es hat sich einfach auch so ergeben. Also die Zusammenhänge haben wir auch mal untersuchen lassen. Die Studie ist jetzt noch nicht rausgekommen, aber wir haben einfach auch mal nachgefragt, ne, wie ist es denn, wenn die jetzt gehen, wenn die Stahlindustrie jetzt nicht mehr hier ist, was macht denn ihr dann so, ne? Hm. Und das ist natürlich heterogen, da sagen jetzt nicht alle, dann gehen wir auch alle, ne? So, das so, also so plump ist es dann auch nicht. Aber die Nähe des Stahlwerks spielt schon für alle eine wirklich große Rolle. Und wenn dann eben noch andere negative Faktoren dazukommen, ja, also wenn du einen Standort hast, wo dann auch noch die Strompreise hoch sind und der Fachkräftemangel reinhaut und die Bürokratie irgendwie dich erdrückt und die Digitalisierung nicht vorankommt, um jetzt mal so die größten Punkte zu nennen, die wir hier in Deutschland vor der Brust haben.
Buzzword dropping.
Warum soll ich denn noch hier produzieren, wenn jetzt auch noch der Stahl irgendwo anders herkommt? Da kann ich mir mal wirklich also so, ne, das sind jetzt Hypothesen, die ich aufstelle, weil ich jetzt noch nicht das Endergebnis der Studie vorliegen habe, aber ich glaube, man kann das schon nachvollziehen, ne? Ja. Dass die Nähe des Stahlproduzenten tatsächlich ein Wert an sich ist.
Ne? Ganz kurz dazu, danach darf Markus gleich die nächste Frage stellen. Das heißt, also so ein bisschen, wenn ich das verstehe, Kerstin, ist es so, dass Menschen von Volkswagen dann lieber nach Salzgitter gehen, was 50 Kilometer entfernt ist, um ihren Stahl einzukaufen, als jetzt bei Nippon Steel oder bei ArcelorMittal irgendwie in Indien oder in Japan einzukaufen, ja?
Also genau so sagst du es, wobei ich sagen muss, ArcelorMittal hat auch Werke in Deutschland, also so ist es nicht. Die haben Werke zum Beispiel auch in Eisenhüttenstadt und in Bremen, ja. Also das sind auch Mitglied von uns, also auch die produzieren in Deutschland, dann für den deutschen Markt auch. Aber das Beispiel, das du bringst, ist halt genau auf den Punkt gebracht, ja. Also da man kann dann auch mal sagen, so ich brauche die Qualität aber ein bisschen so und hier noch ein bisschen so. Ihr müsst euch auch vorstellen, man hat immer so den Eindruck, Stahl, naja, also ich meine, ne, so ein Stahl, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Die entwickeln an Stahlprodukten für die Automobilindustrie teilweise 5 Jahre. Ja?
Das ist länger als ein neuer VW Golf dauert in der Weiterentwicklung.
Ja. Also die Konsistenz von Stählen, ja, müsst ihr euch vorstellen, die ist sehr, sehr heterogen. Also wir haben allein in Deutschland werden 2500 verschiedene Stähle hergestellt. Ja, vom großen Offshore-Profil bis zu einem, und das fand ich besonders toll, für so kleiner Heizdraht in den Föhns. Das wird auch in Deutschland hergestellt. Also, ne, das ist eine wirkliche Kunst für sich. Also man sagt immer, ne, das ist Stahl zu kochen, das ist wirklich wie so eine Sterneküche. Und da kannst du, dann tüftelst du mit dem Stahlhersteller da dein spezifisches Stahlprodukt, das dann entwickelt wird und dann hergestellt. Ja, so läuft das.
Genau, da war auch der Punkt, wo ich jetzt noch mal ein bisschen drauf eingehen wollte. Also diese unterschiedlichen Qualitätsstufen oder auch unterschiedliche Arten eben von Stahl. Du hattest ja ganz am Anfang der Folge schon die beiden Routen im Prinzip erklärt. Also Primärroute über Hochofen und jetzt die Sekundärroute dann über den Elektrolichtbogenofen. Kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen? Weil ich bin da gerade eben auch, als du dann Automobilindustrie und Bauindustrie erwähnt hast, die haben ja schon sehr unterschiedliche Anforderungen. Also du hast ja gesagt, Automobilindustrie, da gibt's viel, da wird ja dann auch noch extrem viel gemacht und Festigkeit und was weiß ich. Bei der Bauindustrie, die Bewährung, die man in die Gebäude reinmacht, das ist halt eine andere Qualitätsstufe, die man da braucht. Also kannst du das nochmal so ein bisschen einordnen?
Genau, also im Prinzip kann man es auch an den Routen festmachen, wie von dir erwähnt. Also die heutige Hochofenroute, die dann hoffentlich Direktreduktionsroute heißt irgendwann mal, weil dort sozusagen die Roheisenherstellung, das ist ja das, was im Hochofen passiert, in Zukunft eben ersetzt wird durch die Herstellung von direkt reduziertem Eisen, also dass man die FeO, also die Eisenerze, ist ja Eisenoxid, in Zukunft eben mit Wasserstoff reduziert um das Sauerstoffatom und damit dann, das nennt man dann nicht mehr Roheisen, sondern Direct Reduced Iron, also DRI, oder wenn man es so zusammenklebt zu kleinen Packages, nennt man es HBI, also Hot Briquetted Iron. Und das ist sozusagen weiterhin die Grundlage für die sozusagen bisschen High-Level-Stahlsorten, ne? Also die weiße Ware wird daraus gemacht, also so Waschmaschinen und sowas alles, Automobile. Und das ist die sogenannte Primärroute und da ist auch wirklich die Megatransformation drin. Da ist eben dieses weg von der Kohle, weg vom Koks als stoffliches Reduktionsmittel im Prozess, im chemischen Prozess und Einsatz des dann am Ende grünen Wasserstoffs. Bei der Sekundärroute, also der Route der Elektrolichtbogenöfen, da haben wir die Hauptabnehmer eben in der Bauindustrie, tatsächlich Bewährungsstahl. Da wird der Stahl aus Stahlschrott gemacht. Ne? Die haben dann trotzdem noch Recipes, wie sie den verfeinern und was sie da für Legierungen reintun, auch nach den Kunden. Die haben auch, es gibt ja ganz unterschiedliche, jedes Stahlwerk ist ja vollkommen anders. Ne? Kein Stahlwerk in Deutschland gleicht dem anderen. Manche haben verschiedene Stränge in ihren Kraftwerken, dass sie sagen, hier kommt der Stahl hin, der wirklich so super simpel ist. Ja, da hauen wir im Prinzip alles rein, das ist schon okay. Bei der anderen Linie fahren wir dann schon den bisschen besseren mit der Legierung XY für Kunden Z. Und du kannst aber trotzdem sagen, dass die Sekundärstahlroute, also die der Elektrolichtbogenöfen, ein bisschen simpler ist, ja, so möchte ich es mal sagen, ja, eben wahnsinnig wichtig für die Bauindustrie, auch die hat lieber den Stahl nearby. Und das Tolle, was jetzt die Transformation betrifft, ist, dass diese Werke ja schon relativ weit sind mit ihrer Transformation, weil wir im letzten Jahr in Deutschland ja schon über 50% unseres Strommixes aus erneuerbaren Energien gewonnen haben und bei denen letztlich der Grundsatz gilt, so ein bisschen, ja, grüner Stahl braucht grüne Energie und je mehr grüne Energie, desto grüner der Stahl. Ja, so, um es jetzt mal zu vereinfachen. Das ist natürlich viel komplexer, wenn du die Lieferketten mit einbeziehst und die Warmwalzstraßen danach. Auch das muss alles dekarbonisiert werden. Aber letztlich ist das so.
Kannst du noch mal kurz sagen, wie das Verhältnis ist von den beiden Routen in Deutschland? Einfach, dass wir, weil du hast ja jetzt gesagt, Elektrolichtbogen oder die Sekundärroute ist ein bisschen einfacher, weil es ist schon Strom und das ergibt sich dann ja so ein bisschen von selbst hoffentlich in den nächsten Jahren. Aber genau, also wie groß ist denn noch die Herausforderung jetzt in der anderen Route?
Also wir haben tatsächlich in Deutschland das Verhältnis 70-30, 70% Hochofenroute, 30% Sekundärstahlroute. Und das zeigt, wie groß die Reduktionsmenge ist, die wir leisten können durch die Umstellung auf DRI-Anlagen, nicht? Und auch, wie groß die Herausforderung ist. Ja. Musst dir vorstellen, zum Vergleich, in den USA ist es genau umgekehrt. Ne? Wir haben 70% Elektro-Lichtbogenöfen und 30% Hochöfen.
Wieso ist das so?
Also die haben das halt sozusagen, die haben den Abbau dieser Kapazitäten halt auch einfach zugelassen. Okay. Mit diesen Folgen, die ich erwähnt habe. Also die Stahlwerke im ehemaligen, ich kenne auch den Begriff Manufacturing Belt, was dann auch wieder aussagt, dass neben dem Steel Belt halt auch die produzierenden Firmen ihre Werke hatten. Die sind unter einer sehr liberalen Regierung eben nicht geschützt worden. Man muss dazu sagen, das war natürlich auch hier wieder komplexer, als ich es jetzt vorbringe. Auch die Gewerkschaften haben da eine sehr ungute Rolle gespielt. Da kamen viele Faktoren zusammen, aber letztlich haben die dort ihre Hochofenroute aufgegeben mit den entsprechenden Folgen. Und wenn du mich fragst, hat diese Teildeindustrialisierung, die da in den 80ern erfolgt ist in den USA, mit reingespielt in die Entscheidung von Joe Biden, den Inflation Reduction Act jetzt aufzulegen, um wieder Industrie ins Land zu holen. Ja? Gelenkt und auch mit Klimawirkung, aber der will ja wieder reindustrialisieren. Das ist ja sein Angang.
Ja. Das heißt, dass die aktuell einfach auch viel importieren dann einfach aus anderen Ländern, oder?
Also die haben natürlich dadurch, dass sie noch 30% Hochöfen haben und die 70% Elektroöfen schon auch eine sehr starke eigene Stahlindustrie. Und ja, also eigentlich würden sie sehr viel importieren, wenn nicht der vorhergehende Präsident einen Artikel in Kraft gesetzt hätte, das ist die Section 232, das sind Zölle auf Stahl. und deshalb ist es ein bisschen schwierig, in die USA zu importieren. Bei manchen spezifischen Stahlsorten, die sie eben nicht mehr haben, ist es trotzdem noch möglich, lohnt sich trotzdem, trotz der Zölle, beziehungsweise man hat dann auch unter Joe Biden da eine gewisse, man hat es ruhend gestellt und hat gesagt, man muss ja jetzt ein Abkommen finden, damit es besser funktioniert. Das hat leider nicht geklappt. Es wäre dieses GASA gewesen, das Global Arrangement on Sustainable Steel and Aluminium. Darauf hatten wir mal gehofft, dass die USA und in diesem Fall ist der Vertragspartner halt nicht die Bundesrepublik, sondern die EU. Wir hatten also darauf gehofft, dass die USA und die EU dieses Global Agreement abschließen. Hat aber nicht geklappt, ja. Hat nicht funktioniert, jetzt müssen wir mal gucken. Also, so ist die Lage.
Ich würde gerne nochmal aus einer theoretischeren Gedankengang aus dem theoretischen Gedanken eine Frage stellen. Und zwar ist es ja so, du hast gesagt, wir haben 30% Primärroute, ungefähr 70% Elektroofenroute.
Also nee, unbedingt, umgekehrt. Wir haben 70% Primärroute,
genau.
Und 30% genau. USA anders.
Entschuldigung, genau, 70 primär, 30% sekundär. Jetzt verstehe ich, dass die sekundäre Route automatisch schon ein bisschen nachhaltiger ist, also weil die eben mit Strom betrieben wird und der Strom im Zweifel eben schneller jetzt auch dekarbonisiert wird. Verstehe ich das richtig, dass die Qualität bei dieser Sekundärroute eben nicht so hoch ist? Wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir eigentlich auch zu so einer Circular Economy kommen müssen, können denn eigentlich auf der Sekundärroute, ist das sehr, sehr schwierig oder geht das überhaupt, diese sehr anspruchsvollen Stähle überhaupt herzustellen? Geht das eigentlich, die eigentlich aktuell auf dieser Primärroute hergestellt werden?
Also ich sag mal so, ich bin ja schon sehr, sehr lange in Branchen, wo ich mit IngenieurInnen zusammenarbeite und bin der Meinung, dass so eine Frage immer mit noch nicht beantwortet wird. Und das
oder Kosten.
Wir irgendwie ja. Hin, ja? Ja. So, also die natürlich werden die auch Wege finden, dann auch auf der Elektroroute die Qualität zu steigern. Davon bin ich überzeugt. Ja. Ne? Die Frage, die ich mir stelle oder die klare Aussage, die ich habe, ist ja gekoppelt. Also dadurch, dass wir einen bestimmten Teil an wirklich hochwertigen Stählen brauchen, machen wir ja die Transformation in Deutschland. Wenn es nicht so wäre, bräuchten wir es nicht zu machen, dann können wir ja alles irgendwie.
Alles auf die Sekundärroute gehen. Ne?
Ja. Deswegen brauchen wir diese Direktreduktionsanlagen in Deutschland, die dann direkt auch, die schmelzen es ja auch wieder ein, das ist ja dann der normale Konverterprozess, das ist ja da, wo wirklich der Stahl gekocht wird, dann mit diesen 5 Jahre lang entwickelten Rezepten. In Deutschland, damit wir diese hochwertigen Stähle hier auch noch produzieren können. Ja? Ich will den Elektrostahlern nicht absprechen, dass auch die ihre Qualität steigern können. So will ich es mal
diplomatisch ausdrücken. Und wir hatten eben noch eine kurze Frage noch, und zwar, ich würde gerne wissen, wie viele Leute arbeiten jetzt eigentlich bei euch im ganzen Sektor? Also sind über wie viel tausend Menschen sprechen wir da? Weil wir ja natürlich auch drüber nachdenken, okay, wenn wir es eben nicht hinkriegen, da vielleicht Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ihr in Anführungsstrichen das da die nötigen Schritte einleiten könnt, über wie viele Arbeitsplätze sprechen wir da, die denn da auch ein bisschen, ja, vielleicht in Gefahr sind?
Also die Frage beantworte ich dir im Zusammenhang mit der Wertschöpfungstiefe, ne, des Stahls, weil in der Stahlindustrie selbst direkt arbeiten 80.000 Menschen. Das ist eine überschaubare Zahl, würde man denken. Aber in den stahlintensiven Branchen, also jenen, die hier angesiedelt sind, weil sie eben in der Nähe des Stahls sitzen, arbeiten 4 Millionen. Ja? So, jetzt kann man natürlich nicht sagen, okay, wenn wir gehen, gehen auch die 4 Millionen. So plump ist es nicht. Das ist vollkommen klar. Nur welche Auswirkungen es dann am Ende hat, und dann bin ich wieder beim Rust Belt. Das wissen wir alle nicht. Und manchmal werde ich von Professoren dann gefragt, aber Frau Ribbel, was ist denn die Evidenz, dass da wirklich was, wirklich so den Berg runterrutscht? Sag ich, habe ich nicht, aber wollen wir das ernsthaft ausprobieren? Also das würde ich von abraten, ne? Weil ich diese historische Evidenz des Rust Belts eben habe. Und wer auch mal nach Großbritannien guckt, wo die Thatcher, das war ja das Pendant zu Reagan, wenn du so willst, das genauso hat passieren lassen, ja, auch die Deindustrialisierung vorangetrieben hat, ist jetzt auch nicht so ein wahnsinnig gutes Beispiel. Also so, das sind in den stahlintensiven Industrien 4 Millionen Arbeitsplätze und die möchten wir gerne auch in Zukunft in Deutschland haben.
Und das ist, glaube ich, eine perfekte Überleitung, um jetzt noch so ein bisschen darüber zu sprechen, wie jetzt eigentlich die Zukunft aussieht. Wir haben ja in den letzten Jahren jetzt doch durchaus auch, ich glaube, du hattest es auch schon erwähnt, also auch ambitionierte Förderungen für einzelne Unternehmen. Ich glaube, was relativ stark durch die Presse ging, war ThyssenKrupp jetzt mit 2 Milliarden Förderung für den Bau von einem Stahlwerk für grünen Stahl. Wie sieht denn das eigentlich so im Gesamtkontext aus? Also welche Ziele haben wir da jetzt in Deutschland? Und ja, also wie geht es da jetzt im Prinzip weiter?
Also die größte sozusagen Meilenstein-Errungenschaft, wie ich es mal sagen, die wir jetzt in diesem Jahr erreicht haben, ist, dass wir bei dem Weg zum grünen Leitmarkt, also zu einer Version der Marktwirtschaft, die die grüne Produkteigenschaft abbildet, die der grünen Produkteigenschaft einen Preis gibt, einen guten Schritt weitergekommen sind. Wir haben, und das ist wirklich wesentlich, ja vor, am Ende des Tages keine Stahlindustrie zu haben, die ständig Fördermittel braucht, sondern am Ende hätten wir gerne ein Marktsystem, das grüne Produkteigenschaften übrigens aller Produkte, ne? Angefangen gerne mit Stahl, wir sind da wirklich Frontrunner. Bisher hat keiner eine Definition von grüner Produkteigenschaft, haben wir mit angefangen. Das ist die Zukunftsvision. Also wir brauchen ein Marktsystem, das grüne Produkte wertschätzt und grünen Produkten auch ein Price Tag gibt, also ein KPI hat, das neben Qualität und Preis eben auch CO2-Intensität heißt, beispielsweise. Mit diesem grünen Leitmarkt wollen wir die Nachfrage nach einem grünen Stahl anreizen, weil, hast du ja schon erwähnt, ne, also das Angebot des Stahls, das versuchen wir dadurch anzureizen, dass jetzt Fördermittel ausgezahlt werden, damit die Direktreduktionsanlagen gebaut werden können. Und mit einem zweiten Instrument wird da auch nachgeholfen. Das sind die sogenannten Klimaschutzverträge. Denn über die Klimaschutzverträge werden dann auch sozusagen die OPEX-Kosten, die Betriebskosten dieser Anlagen auch mit unterstützt. Also der Staat hilft dabei, dass die Kosten für Wasserstoff, im besten Fall natürlich auch für erneuerbaren Strom mit unterstützt werden. Aber am Ende steht ja auch ein Markt, wo die Automobilindustrie sagt, ey, wir hätten auch echt gern diesen grünen Stahl für unsere Autos, weil unsere Kunden fragen es nach. Ja? Wenn jemand einen Dienstwagen bestellt, dann möchte der beim Konfigurieren vielleicht nicht nur die Alufelge, sondern auch den grünen Stahl. So. Oder die Deutsche Bahn möchte gerne die Schienen für die gesamte Generalsanierung mit grünem Stahl bestücken und so weiter und so weiter. Wenn ich ein Windrad baue in der Ostsee, dann hätte ich das gerne aus grünem Stahl. Also auch da gewinnt der Gedanke der Kreislaufwirtschaft nochmal eine ganz andere Dimension. Ja? Das ist für mich jetzt ein wesentliches Zukunftsthema. Und wie immer bei großen Zukunftsthemen beginnt es mit juristischer Arbeit. Also ich muss das in Gesetzestexte verpacken. Ich muss die Vergaberechtssituation ändern in Deutschland. Ich muss jetzt reingehen in die Vergabetransformation, muss sagen, pass mal auf, lieber Staat. Wenn du hier Klimaziele vorgibst, dann musst du auch in eine Vergaberechtsverordnung reinschreiben, dass du grüne Produkte verarbeitet sehen willst, wenn du die, weiß ich nicht, ne, die Brücke bauen willst. Ja, bei der Autobahn XY oder Offshore-Wind ausschreibst und da sollte eigentlich dann drinstehen, hey, das, was da gebaut wird, sollte bitte aus grünen Produkten gebaut sein. Weil dann wird ja auch ein Schuh draus, dann wird am Ende auch ein Marktsystem entstehen, wo das selbstverständlich sein wird. Und wir haben da jetzt vorgelegt mit so einem Standard, ne, Low-Emission-Steel-Standard heißt das Ding, und haben in Deutschland großes Interesse geerntet und gucken jetzt eben auch, wir haben das offen gestaltet für europäische Mitglieder, weltweit, ja, wenn Menschen Interesse haben, sich zertifizieren zu lassen nach diesem Standard, sind sie herzlich eingeladen. Und gleichzeitig müssen wir jetzt auf der regulatorischen Ebene vorankommen, damit es wirklich auch umgesetzt wird.
Du hast ganz kurz, du hast dieses Wort Klimaschutzverträge genutzt. Wer mehr Interesse daran hat, über Klimaschutzverträge zu lernen, der kann sich gerne nochmal Folge 108 vom Npower Podcast anhören. Kleine Werbeeinleitung. Genau, da haben wir nämlich mit Abteilungsleiter Industriepolitik im Bundeswirtschaftsministerium Herrn Klüttich gesprochen und sind da ja 40-50 Minuten reingegangen in dieses recht spezifische Thema, was tatsächlich, glaube ich, also ich habe relativ viel positive Feedback zu dieser Folge damals bekommen. Aber Markus, du hast gerade angefangen zu sprechen und ja, ich habe dich wieder dann erfolgreich unterbrochen.
Ja, mal reingehen, weil Bernhard Klüttich ist natürlich ein super Abteilungsleiter im BMWK. Dann gleich noch ein Gruß an Bernhard Klüttich, denn bei den nächsten Runden der Klimaschutzverträge wollen wir natürlich auch, dass die Stahlindustrie berücksichtigt wird. Das tut sie nämlich gerade nicht. Also das vielleicht als kleines Side-Remark. Danke.
Ja, ich wollte jetzt nochmal auf das Thema Leitmärkte ein bisschen eingehen. Und zwar, wie man das denn schafft, so ein Leitmarkt dann auch zu etablieren. Also du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt angefangen, da auch Definitionen dafür zu machen etc. Und ich weiß, in der Diskussion war auf jeden Fall auch mal, dass die Bundesregierung als im Prinzip größter Einkäufer des ganzen Landes sich dazu auch verpflichtet, bestimmte Prozente im Prinzip dann eben mit Grünstahl etc. zu machen. Also wie ist denn dein Gefühl, wie schafft man das denn, so grüne Leitmärkte eigentlich zu bilden?
Also ich glaube, man muss natürlich von verschiedenen Richtungen vorgehen. Als Juristin neige ich dazu, immer mal auch eine Rechtsgrundlage zu schaffen, damit man da auch eine Basis hat, womit man gut agieren kann. Gleichzeitig geht es aber auch darum, auch tatsächlich kommunikativ Werbung dafür zu machen Und letztlich geht es ja immer um Geld. Ne? Und der Punkt ist, dass jede Abnehmerbranche ja auch wiederum auf den Kapitalmärkten Geld braucht. Und wir wissen, dass das ESG-Rating mittlerweile entscheidend ist, wenn du irgendwo Geld beschaffen möchtest. Also die gucken auf die Nachhaltigkeitsstandards, die du erfüllst als Unternehmen. Und durch den grünen Stahl, also wenn er dann wirklich Near Zero Stahl ist, was dann am Ende das Ziel sein sollte, schaffst du halt einen Riesensprung in deiner CO2-Minimierung als Abnehmerbranche. Sprich, du kannst dann auch, wenn du dich dazu entscheidest, grünen Stahl zu nutzen, wirklich Vorteile generieren in deiner eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, die Geld wert ist. Ja, also das muss man einfach mal sagen. Und da sind ja alle eigentlich drauf. Also jedes Unternehmen, jede Abnehmerbranche, die ich kenne, hat eine Nachhaltigkeitsstrategie und weiß, dass sich das in Heller und Pfennig auszahlt. Zurück zur regulatorischen Voraussetzung. Ich meine, was du jetzt ansprichst, ist ja so ein bisschen auch, da lese ich so die oder höre ich die Frage raus, Quote oder nicht. Ne? Also man könnte ja sagen, hey, als Gesetzgeber, wir verpflichten da alle grünen Stahl oder was zu kaufen. Das ist nicht unsere Ansicht, weil wir sehen, dass eben auch unsere Abnehmerbranchen in schwierigen Fahrwassern unterwegs sind. Wir sind ja nicht blind. Ne? Also ich habe eben erwähnt, dass die Baubranche unter Druck ist, dass wir aber eigentlich eine Konjunktur bräuchten. Wir hätten auch gern, dass es der Automobilindustrie besser geht und so weiter. Ne? Wir hängen ja zusammen. Auch wir sind ja Teil dieser Wertschöpfungsketten, dieses Netzwerks. Und deswegen ist unsere Ansicht, der Staat muss mit gutem Beispiel vorangehen. Ja? Der Staat muss sich erstmal selbst verpflichten in den Ausschreibungen, die er vergibt, in den Vergabeverfahren, die er lostritt, diese Grundlagen aufzunehmen und danach zu handeln und das einzufordern. Jetzt ist natürlich leicht gesagt, der Staat, wer ist denn der Staat? Der Staat ist immer der Bund, die Länder und die Kommunen. Und ich glaube, dass die zuständigen Exekutivorgane, also in dem Fall ist es ja das BMWK, das dran arbeitet, in tiefen und schwierigen Gesprächen mit den Ländern und den Kommunen dementsprechend sind. Warum? Auch hier wieder, weil es natürlich um Geld geht. Am Ende kostet es natürlich ein bisschen mehr Geld, ja, diesen grünen Stahl einzukaufen. Und alle sind auch wieder, sind wir wieder beim Bundesverfassungsgerichtsurteil, sind wir wieder beim Einhalten der Schuldenbremse, warum auch immer, und dem Sondervermögen. Nein, ne? Also natürlich hat das alles einen Wert, auch die Meinung daran festzuhalten hat einen Wert und ist nachvollziehbar. Aber es ist manchmal einfach schwierig, wenn man sieht, dass bei allen Punkten, die wir fachlich wahnsinnig elaboriert bearbeiten, kommt es immer wieder zurück. Und da bräuchten wir halt mal ein Sondervermögen für Infrastruktur. So, weil da hängt es eigentlich immer, weil da das Geld eigentlich rein muss. Und dieses Vergaberecht zu ändern, das ist eigentlich jetzt das Wesentlichste, was wir machen müssen auf Bundesebene. Da heißt es jetzt Vergabetransformationspaket und eben auch auf Brüsseler Ebene. Da muss es in die sogenannte Produktpolitik hinein. Ja, die ganzen Produktausschreibungen dort sollten unseres Erachtens eben mit dem Punkt versehen werden, hey Leute, hier brauchen wir grüne Produkte, die da verarbeitet werden müssen.
Wir gehen gleich, haben wir noch drei Punkte mit dir zu besprechen, die wir mit dir vorbereitet haben. So, was braucht Deutschland eigentlich in Zukunft, um grünen Stahl dann zu produzieren? Und einen dieser Punkte haben wir jetzt gerade schon ein bisschen angetickert, und das war, das waren die Inputs, und jetzt haben wir gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie wir da die Nachfrage vielleicht aufbauen, also mit Public Procurement, also dass der Staat da vielleicht reinspringt. Ein letzter Punkt ist, den wir dann noch besprechen werden, ist Marktschutz. Und ich würde den, glaube ich, ganz kurz vorbereiten. Und zwar hast du jetzt gerade auch Europa angesprochen. Und ich würde gerne mit dir nochmal die Frage stellen, wie sieht es denn eigentlich, wenn wir rausgucken aus Deutschland, wie sieht es eigentlich in Europa aus? Und was macht Europa eigentlich aktuell, um auch vielleicht die Stahlindustrie vielleicht zu beschützen? Ähnlich wie du das bei den USA besprochen hast, und da einfach vielleicht dieses zentrale Buzzword einmal CBAM nochmal reinzubringen. Also wie sieht es denn eigentlich aus mit den Exportkapazitäten von Deutschland ins Ausland? Wie sieht es in der EU aus? Kannst du uns da nochmal einen kurzen Einblick geben, wo man da wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber machen könnte?
Genau, da verabreden wir uns nochmal und machen nur Außenhandel und Außenwirtschaftsrecht und sowas alles. aber vielleicht einmal, um vorneweg mit einem Missverständnis aufzuräumen. Der CBAM ist kein Instrument, um die Stahlindustrie zu schützen. Ja? Der CBAM ist ein Instrument, um die Transformation unserer Wirtschaft in Europa zu schützen. Denn der CBAM sagt im Prinzip, Produkte, die von außen nach Europa geliefert werden und nicht grün sind, die werden mit einer CO2-Steuer, wenn du so willst, also die werden sozusagen so belastet, dass ein Level Playing Field wieder hergestellt wird. Das ist der CBAM. Also das hat nichts mit der Stahlindustrie zu tun. Nur wir in der Stahlindustrie haben schon früh gesagt, weil ihr müsst euch, wo ist die Anamnese her? Also die Genese des CBAM ist ja, im Augenblick haben wir freie Zuteilung. Ja? Also wir haben ja einen CO2-Markt in Europa und jeder muss eigentlich CO2-Emissionszertifikate kaufen, auch die energieintensive Industrie. Aber die energieintensive Industrie ist zu einem gewissen Prozentsatz, auch nicht 100%, ne? Muss man auch wissen, das gerät oft in Vergessenheit, ist die von den CO2-Emissionszertifikatkäufen befreit. Also das ist die sogenannte freie Zuteilung. Man kriegt die Zertifikate, ohne dass man 100% dafür zahlen muss. So, das ist Status quo. Und dann hat man gesagt, davon will man weg. Und man braucht aber ein System, das das irgendwie auffängt, weil diese freie Zuteilung hat bisher diese Benachteiligung durch die CO2-Emissionszertifikatehandel, was ja international erwachsen ist, weil sonst gibt's das nirgendwo, gibt's nur in Europa. Also international tätige Unternehmen durften freie Zuteilung bekommen. Und was jetzt als Nachfolgeinstrumentarium vorgesehen ist, ist der sogenannte Carbon Border Adjustment Mechanism, das ist der sogenannte CBAM. Und wir sagen, ist in Ordnung, ja, finden wir gut, nur der ist noch unvollständig, weil der hat noch gar nicht mitbedacht, was eigentlich mit den Produkten passiert, die wir, haben wir ja gerade intensiv drüber gesprochen, ins Ausland exportieren, weil die Herstellung in Deutschland ist ja teurer aufgrund der Transformation. Haben wir ja gerade besprochen, ne? Grüner Stahl ist ein Tacken teurer. Und übrigens auch nicht so viel. Es gibt da jetzt die ersten Studien, die Zahlen veröffentlichen. Das darf ich immer gar nicht. Darf gar nicht über Preise sprechen bei sowas. Aber es gibt Externe, die jetzt Studien gemacht haben, wo der sogenannte Green Steel Premium gar nicht so hoch ist. So, kurzum. Aber der CBAM ist also an sich ein Nachfolgeinstrument von der freien Zuteilung. Wir sagen grundsätzlich okay, aber er ist noch nicht optimal aufgestellt, da muss nachgebessert werden. Ja, und das ist Aufgabe der neuen EU-Kommission, des neuen EU-Parlaments, unserer geschätzten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Und die haben auch schon das Thema erfasst, also das Thema ist ja groß gelaufen. Es geht ja nicht mehr nur um den Green Deal, sondern auch um einen EU Green Industrial Deal, wenn du so willst. Also eine Ergänzung dazu aus unserer Sicht, die auch notwendig ist. Und da muss eben geschaut werden, was braucht's noch an ergänzenden Rechtsnormen, damit auch der Export geschützt wird.
Ja, und das sind ja auch super komplexe Themen. Deswegen danke, ja, dass wir da gerade nochmal kurz, oder dass du nochmal uns diesen Kontext gegeben hast, was eigentlich CBAM zum Beispiel ist und was der Gedanke dahinter ist. Wir sind fast ein bisschen schon am Ende der Folge, deswegen lass uns nochmal kurz diese Frage, was heißt kurz, aber lass uns nochmal gucken, was muss denn jetzt eigentlich gemacht werden, um diese Frage zu beantworten, die wir uns gestellt haben für diese Folge. Und die Frage war, wie geht grüner Stahl in Deutschland? Also wenn wir sagen, okay, lass uns in die Zukunft gucken, Kerstin, was sind so die drei Punkte, die ihr brauchen würdet oder die wir vielleicht auch als Land brauchen würdet, damit es in Zukunft eben noch eine Stahlindustrie gibt und die natürlich dann eben auch grünen Stahl herstellt. Und da haben wir drei Punkte vorbesprochen und ich werfe dir jetzt den ersten zu. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Du bist bereit für den Punkt, den du mir damals gegeben hast.
Kann genau. Ich auch aus dem Kopf.
Ich will nur nicht, dass du jetzt alle drei Punkte durchredest und wir dann gar nichts mehr sagen. Nein, fang doch einfach an. Genau, der erste Punkt ist Inputs zur Verfügung stellen und zwar günstigen und grünen Strom und natürlich auch grünen Wasserstoff. Was hat es damit auf sich?
Ja, also das ist der absolute Conditio sine qua non. Ne? Habe ich gesagt, ohne aktuell bezahlbaren Strom und ohne in der Zukunft bezahlbaren Wasserstoff, grünen Wasserstoff, können wir die Transformation vergessen. Also das ist wirklich ein Sofortprogramm wert eigentlich, jetzt sofort bezahlbaren Strom in Deutschland zur Verfügung zu stellen. Ihr wisst, wir hatten die Debatte Industriestrompreis, will ich jetzt nicht nochmal aufmachen.
Genau, habe ich mich auch dran erinnert. Ja.
Also weil das wäre es gewesen und das BMWK hatte einen super Vorschlag, ey, ich weiß auch nicht, also das ging irgendwie dann leider auch. Am Ende war es auch wieder, ne? Bundesverfassungsgerichtsurteil und ja, der Haushalt, daran ist es auch da gescheitert. Aber es ist und bleibt so, ohne bezahlbaren Strom heute in Deutschland und ohne in Zukunft bezahlbaren Wasserstoff setzen wir die Transformation der Stahlindustrie wirklich aufs Spiel.
Hm. Und ihr würdet aber wahrscheinlich auch anfangen mit blauem Wasserstoff, ne? Also, weil das ja...
Absolut. Also wir haben, weißt du, das Ziel ist klar, ne? Grüner Wasserstoff, aber wir können sogar mit Erdgas anfangen, ne? Erdgas, CH4 ist auch eine Wasserstoffverbindung. Können wir auch erstmal in die Direktreduktionsanlage reinpusten und dann langsam umstellen auf blauen Wasserstoff, aber am Ende ist es eben grüner.
Okay. Dann erster Punkt war Inputs zur Verfügung stellen, und zwar Elektrizität und grünen Strom und grünen Wasserstoff. Zweiter Punkt ist Nachfrage aufbauen. Haben wir auch schon angesprochen, aber sag nochmal, was sind eure zwei Cents, wie das hoffentlich funktionieren sollte aus eurer Sichtweise?
Also grüne Leitmärkte aufbauen mit dem entsprechenden Zertifizierungssystem, damit wirklich die Kunden wissen, wo grüner Stahl draufsteht, ist grüner Stahl drin. Das Zertifizierungssystem helfen wir mit aufzubauen mit dem Low Emission Steel Standard. Und dann die Verrechtlichung, also die Veränderung des Vergaberechts, damit wirklich die grüne Produkteigenschaft im Markt dann auch das Preisschild enthält und den Wert und ein eigenes KPI für alle Unternehmen, die eben Grundstoffe einkaufen.
Okay, und der dritte Punkt war der Marktschutz, Außenhandel oder Marktschutz aufbauen.
Ja,
sag nochmal, worum es da geht.
Das ist wirklich, wirklich wichtig, weil wir haben das ja schon gestreift in unserem Cast heute, dass die, ich will nicht von einer Bedrohung sprechen, aber so eine Übermacht, ne, aus Asien kommt, was Überkapazitäten betrifft. Also es kommt sehr, sehr viel Stahl auf den Weltmarkt. Und wenn du dir den Weltmarkt vorstellst, dann ist der natürlich geprägt von Regionen, die sehr, sehr WTO-konform agieren und Regionen, die weniger WTO-konform agieren. Also sprich, die Zölle haben. Ne? Ich habe gerade erwähnt, die Section 232, die Trump eingeführt hat, das war jetzt nicht wirklich WTO-konform, so, aber dann war das eben zu, dann konnte man da nicht mehr rein. Und wenn auf dem Weltmarkt Überkapazitäten unterwegs sind und verschiedene Regionen einfach sozusagen den Laden dicht machen, dass da nichts mehr reinkommt, dann ist der Fluss dieser Überkapazitäten natürlich ein anderer. Und wenn nur noch Europa alles offen hat, sag ich mal, dann wissen wir, wo diese Überkapazitäten hingehen. Gleichzeitig sind wir ja in dieser besprochenen, echt vulnerablen Phase der Transformation. Ne? Wir machen uns ja gerade echt, wir drehen uns ja auf links, wenn du so willst. Ne? Also wir haben eigentlich ein super, seit Jahrhunderten funktionierendes System. Die sind auch hocheffizient, diese Hochöfen. Pech nur, dass sie CO2 in die Luft blasen ohne Ende. So, und diesen Drive im Umbau, den haben ja nur wir. Ne? In dieser Geschwindigkeit und dieser Klarheit machen wirklich nur wir das. Und deswegen müssen wir uns ein Stück weit auch schützen in dieser Zeit, weil, das haben wir ja schon besprochen, dass alles einen Tacken teurer wird durch die Umstellung auf die klimaneutralen Produkte. Und deshalb sagen wir, müssen wir WTO-Regeln weiterentwickeln, damit wir geschützt bleiben in Europa vor diesen Überkapazitäten, die es da eben gibt.
Aber die Überkapazitäten, die du jetzt da angesprochen hast, das ist ja schon hauptsächlich klassischer Stahl, also über Hochofenroute. Das heißt, da ist ja noch keine Transformation. Wenn man dann ja, sag ich mal, zumindest in Europa Leitmärkte etablieren würde für grünen Stahl, würde sich das ja Problem vielleicht ein bisschen von selbst lösen, oder? Also, dass das dann einfach nicht nachgefragt wird.
Also für die grauen Kapazitäten hast du vollkommen recht. Ja, da würde ja CBAM dann auch ein Stück weit helfen. Aber der Punkt ist, dass natürlich auch andere Länder anfangen, grünen Stahl zu produzieren und irgendwann werden die auch grünen Stahl produzieren, dadurch, dass sie aber selbst nicht die Klimaziele haben wie wir, brauchen die in ihren eigenen Märkten diese grünen Produkte noch nicht. Und dann werden sie die grünen Produkte zu uns liefern. Jetzt könnte man aus dem Klimagedanken auch wieder sagen, das ist doch super. Aus dem wirtschaftlichen Gedanken heraus, ja, und dem Schutz der eigenen Wirtschaft eher schlecht. Und deshalb sagen wir, CBAM ist das eine, aber wir brauchen zusätzlich Außenhandelsschutz, der uns sozusagen als Wirtschaftsstandort, als Industriestandort Deutschland und Europa tatsächlich schützt. Und das wollen wir natürlich WTO-konform machen und deshalb muss man diese Regeln weiterentwickeln.
Super. Und das war die Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerstin Maria Rippel, mit vielen Insights heute zu grünen Leitmärkten, zum grünen Stahl in Deutschland. Und deswegen vielen Dank, Kerstin, dass du heute die Zeit genommen hast, uns zu besuchen. Und wir werden deinen LinkedIn-Account einfach in die Shownotes verlinken. Das heißt, ihr Lieben in der Audience, wenn ihr das gehört habt und noch ein bisschen mehr erfahren wollt, dann klickt einfach drauf. Kerstin, ist das gut oder sollen wir was anderes verlinken?
Ja.
Ist gut?
Vielen, vielen Dank. Ja,
danke dir. Euch,
ja? Danke euch. Ciao. Ciao.
Recap. Julius, was hast du von dieser Folge mitgenommen zu grünem Stahl?
Ja, erstmal, wie groß die Relevanz ist von der Stahlindustrie in Deutschland. 80.000 direkt angestellte MitarbeiterInnen und 4 Millionen indirekte, abhängige Arbeitsplätze davon. Ist natürlich, was ich so wirklich mitgenommen habe, ist, glaube ich, dass wir in solchen Transformationsprozessen immer wieder zu Dilemmata kommen oder zu Abwägungsprozessen. Wie wichtig ist uns jetzt die Erhaltung einer bestimmten Industrie? Und aktuell sieht es eben so aus mit den Förderungen, die wir ja auch angesprochen haben, dass, sagen wir so, der Staat schon recht viel auch durch das BMWK eben an die Stahlhersteller weiterleitet, um die auch zu retten oder dafür zu sorgen, dass die in Zukunft auch noch existieren können. Und das hat sie ja auch angesprochen, dass es einfach finanziell schwierig werden würde, wenn es so eine Unterstützung vom Staat nicht gibt. Und trotzdem hat sie dann relativ klar gemacht, dass sie sich eigentlich auch freuen würde, wenn es eben diese grünen Leitmärkte in Zukunft gibt. Also, und das ist ja eigentlich wieder eine indirekte Subvention oder eine indirekte Förderung wieder vom Staat. Also, dass, wenn wir diesen Sektor, wenn wir langfristig Stahl in Deutschland haben wollen, dass das keine günstige Angelegenheit ist. So, sagen wir es mal so. Und dass wir natürlich trotzdem, dass das vielleicht unser bestes Ticket ist, möglichst zeitnah natürlich dann auch Stahl zu haben, der vielleicht hoffentlich klimaneutral ist. Sie hat angesprochen, dass es eben auch in Zukunft andere Hersteller geben wird, die das machen können. Die Frage ist aber, wie schnell die eben sind. Und wenn wir unsere eigene Stahlherstellung eben incentivieren oder auch unterstützen, dass wir eben schneller dahin kommen. Ich glaube, das ist einer so der Hauptpunkte, über die man sich bewusst sein muss und da vielleicht auch dann weiß, warum solche Entscheidungen dann eben getroffen werden. Worüber wir nicht gesprochen haben, wir haben es jetzt angesprochen, dass es eben schon ein paar, was er gesagt, es gibt ein paar Punkte, wo der Schuh drückt, so, und das haben wir jetzt spezifisch gar nicht angesprochen, aber in den letzten Wochen gab es zum Beispiel eben auch relativ viele News Reports, dass es dieser einen Firma, und zwar dem Hüttenwerk Krupp Mannesmann, also HKM, wo 3.100 Mitarbeiter beschäftigt sind, und das zum Teil ThyssenKrupp Steel gehört und zum Teil auch Salzgitter, dass die zum Beispiel sehr stark gerade wirklich Herausforderungen haben und dass es so aussehen könnte, als ob die Türen dicht machen werden. Also da sieht man nochmal, inwieweit die Stahlindustrie vielleicht auch vulnerabel gerade ist. Das hat sie auch angesprochen, dass man eben gucken muss, wie können wir es hinkriegen, dass dieser Sektor eben weniger vulnerabel wird in Zukunft. Ich glaube, das ist, was mir nochmal klar geworden ist, dass es einfach keine einfache Angelegenheit ist und dass es eine relativ teure Angelegenheit auch noch dazu ist. Was hast du mitgenommen?
Ich habe im Prinzip ähnliche Punkte mitgenommen wie du. Also, dass es echt jetzt einfach auch viel passieren muss. Ich finde es auch wichtig, dass da viel passiert. Sie hat es ja auch gesagt, dass einfach die Stahlindustrie in Deutschland zum einen Grundrohstoff für ganz viele unterschiedliche Sachen bringt, also wie Automobilindustrie, aber auch Bauindustrie oder andere stahlintensive Industrien und Produkte. Und zum anderen aber den Punkt, den du angesprochen hast mit der Förderung, also dass natürlich jetzt zum einen die CAPEX-Förderung haben für den Aufbau der ganzen Anlagen plus dann nochmal OPEX-Förderung etc. Ich finde das auch immer ein schwieriges Thema, weil das ist ja auch immer ein krasses Abwägen. Also wer bekommt da jetzt Förderungen, wer nicht, in welcher Höhe und was muss man dafür dann wieder einbüßen, weil sie hat es ja auch angesprochen, Haushaltsverhandlungen sind ja auch ein bisschen schwierig. Jetzt, Gott sei Dank, wurde sich ja jetzt auf den Haushalt für 2025 geeinigt, aber genau, Stahlindustrie insgesamt eben 7 Milliarden Euro Förderung. Das ist echt schon richtig viel Geld. Also nur zum Vergleich, das größte Industrieförderprogramm, was wir in Deutschland haben, die EEW, das ist Energieeffizienz in der Wirtschaft, das hat ein Volumen von circa 1 Milliarde pro Jahr. Und da werden jetzt eben 7 Milliarden für eine einzelne Industrie ausgegeben. Wie gesagt, ThyssenKrupp alleine 2 Milliarden. Das ist schon echt viel Geld. Und da muss man sich dann halt immer so ein bisschen fragen, wo hat man dann das beste Verhältnis im Prinzip von Förderung auch zu eingesparten Emissionen. Aber sie hat es ja auch gesagt, und da muss ich auch auf jeden Fall zustimmen, wenn man die Industrie eben in Deutschland halten möchte und auch einfach dieses Thema grüne Leitmärkte etc. etablieren möchte, die Nachfrage ankurbeln möchte, muss der Stahl ja auch irgendwo herkommen. Und da ist es dann auch extrem wichtig, dass es auch so Förderungen gibt, die das Ganze unterstützen. Aber ja, wie ich es gesagt habe, ist halt einfach immer schwierig, dadurch, dass die finanziellen Mittel sehr begrenzt sind. Wo geht es dann hin und warum geht es dahin? Wäre vielleicht auch nochmal spannend, darüber zu sprechen.
Können wir in einem anderen Podcast machen. Ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns wieder, wenn ihr wieder in 2 Wochen dabei seid. Und genau, bis dann. Bye, bye.
Ciao.